Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Erschütternde Szenen der Angst, der Panik spielen sich am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul ab. Tausende warten darauf, mit dem Flugzeug dem Taliban-Regime entfliehen zu können. Betroffen davon in ganz besonderem Maße ja die sogenannten Ortskräfte, Einheimischer also, die der Bundeswehr, der Deutschen Botschaft oder auch Hilfsorganisationen zugearbeitet haben. Die Rettungsaktion der Bundeswehr ist viel zu spät angelaufen. Nun versucht man zu retten, was noch zu retten ist. Und nun steht auch fest, dass Brandenburg nach der Ankunft der Flüchtlinge in Deutschland bei der Erstaufnahme der Menschen aus Afghanistan hilft. Aus unser landespolitischer Beobachter in Potsdam ist Thorsten Südow. Hier sein Bericht.
Am Donnerstagmorgen könnten die ersten afghanischen Ortskräfte in der brandenburgischen Erstaufnahmeeinrichtung in Doberlo-Kirchhain im Kreis Elbe-Elster ankommen, sagt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, CDU. Der Bund nehme ein Brandenburger Angebot an.
Bei der Erstaufnahme ist der Bund zuständig. Wir unterstützen nur, dass möglichst schnell die Erstaufnahme mit den ganzen Formalitäten, Feststellung der Identität, Corona-Schnelltest, andere Datenverarbeitung und so weiter erledigt werden können. Und wir nutzen unsere Kapazitäten, um dem Bund dort zu helfen.
Nach wenigen Tagen würden die Ortskräfte, die unter anderem als Übersetzer für die Bundeswehr sowie Hilfsorganisationen in Afghanistan tätig waren und nun von den radikal-islamischen Taliban verfolgt werden, mit ihren Familien auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Innenminister Stübgen sagt, jetzt gehe es weniger um Fehlerdiskussion statt um unverzügliche Hilfe.
Niemand hat mit der Geschwindigkeit gerechnet, der Vorgänge, wie sie in Afghanistan stattfinden. Entscheidend ist jetzt nicht darüber zu reden, was man in Zukunft anders macht, sondern jetzt das Notwendige zu tun, die bedrohten Menschen aus Afghanistan so schnell wie möglich herauszubekommen.
Die Landtagsfraktionen von SPD, CDU, Bündnisgrünen und Freien Wählern sind dafür, dass die Ortskräfte in Brandenburg aufgenommen werden. Möglichst vielen jetzt helfen, das fordert linken Landtagsfraktionsvorsitzender Sebastian Walter.
Dass wir ein eigenes Landesaufnahmeprogramm brauchen, dass wir mindestens 500 Afghaninnen und Afghanen hier in Brandenburg aufnehmen können und aufnehmen müssen. Mindestens diejenigen, die in den letzten 20 Jahren für die Bundeswehr als Ortskräfte vor Ort waren.
Afghanistan zeige, dass einer Stammesgesellschaft westliche Werte nicht übergeholfen werden könnten, sagt AfD-Fraktionsgeschäftsführer Dennis Holoch. Und den Ortskräften und Flüchtlingen sollte in den Nachbarstaaten Afghanistans geholfen werden.
Und zwar vor Ort am besten. Und wir wissen nicht, wer unter den Leuten ist, die herkommen. Man kann gern diesen Leuten dort unten helfen, sie ausfliegen, aber das sollte doch in den Regionen dort unten passieren.
Donnerstagmorgen werden nun die ersten afghanischen Ortskräfte in der Aufnahmeeinrichtung Doberlo-Kirchhain im Süden Brandenburgs erwartet.
Brandenburg hilft also bei der Erstaufnahme der Menschen aus Afghanistan. Und auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat sich zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan geäußert.
Es ist nun diese Situation entstanden und wir werden auf einer Berliner Ebene, das ist Ihnen selbstverständlich klar, werden wir da nicht gegensteuern können. Aber ich habe heute den Senat aufgefordert und jeden einzelnen Ressortkollegen und Ressortkolleginnen, sich darauf vorzubereiten, dass wir auch in Berlin wieder mehr Menschen aus dieser Region erwarten werden und dass wir ihnen dann auch gut helfen können.
Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Auch wenn die Lage in Afghanistan aktuell die Schlagzeilen beherrscht, Corona ist nach wie vor ein Thema. Der Berliner Senat hat sich einmal mehr mit der Impfkampagne befasst und die Infektionsschutzverordnung der aktuellen Lage angepasst. Es berichtet unser landespolitischer Reporter Jan Menzel.
Keine Lockerungen, aber auch keine Verschärfungen. Das ist die Richtung, die der regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD, vorgibt. Zwar steigt die 7-Tage-Inzidenz in Berlin vergleichsweise stark, doch Müller hat einen anderen Indikator im Blick und betont,
dass wir nach wie vor in unseren Krankenhäusern keine angespannte Situation haben, auch nicht auf den Intensivstationen.
Doch Vorsicht bleibt für den Senat das Gebot der Stunde. So soll in Innenräumen im Grundsatz künftig die 3G-Regel gelten, so Müller.
Das heißt, um es kurz und knapp nur zu formulieren, dass genesen, geimpft, getestet jetzt für alle Veranstaltungs-, Versammlungsformen in den Innenräumen gilt. Und auch für den Außenbereich ab einer Personenzahl von 100.
Wer also für einen Besuch ins Krankenhaus oder Altenheim will, im Restaurant essen möchte, Sport in der Halle oder im Fitnessstudio treiben oder im Hotel übernachten will, muss vollständig geimpft bzw. genesen sein. Ist er oder sie das nicht, besteht Testpflicht. Während Schnelltests weiter 24 Stunden gültig bleiben, wird die Geltungsdauer der PCR-Tests auf 48 Stunden verlängert. Schülerinnen und Schüler brauchen keinen Negativtest vorzulegen, weil sie regelmäßig in den Schulen getestet werden. Dort müssen noch mindestens bis zum 5. September Masken getragen werden. Für ältere Schüler kündigt Müller, nun da die offizielle Impfempfehlung vorliegt, eine spezielle Aktion an.
Es wird so sein, dass wir für die 16-, 17-Jährigen ein Bus-Shuttle anbieten in die Impfzentren, also aus der Schule heraus direkt dieses Angebot gemacht wird, mit einem Bus-Shuttle ins Impfzentrum gefahren zu werden und sich dort impfen lassen zu können.
An jüngere Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern appelliert der regierende Bürgermeister, die Angebote der Arztpraxen und Impfzentren zu nutzen. Insbesondere für ältere Menschen und alle, die zu Jahresanfang die Immunisierung erhalten haben, gibt es ab September die Auffrischung. Bei dieser Drittimpfung sollen erneut die mobilen Impfteams zum Einsatz kommen.
Jan Menzel war das und dazu noch dies. Das Ordnungsamt hat diverse Lokale in Tempelhof-Schöneberg auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen kontrolliert. Der Schwerpunkt lag auf der Überprüfung der sogenannten 3G-Regel für die Innengastronomie. Infos dazu von Peter Klinke.
Geimpft, getestet oder genesen, wer das nachweisen kann, darf die Innengastronomie besuchen. Die Bilanz ist allerdings erschreckend. 70% der vorgelegten negativen Testbescheinigungen waren gefälscht. Vermutlich wurden die illegalen Dokumente via Social Media verbreitet. Die Polizei wurde bereits informiert. Nun drohen nicht nur hohe Geldbußen wegen des Unterlaufens der Corona-Schutzmaßnahmen, sondern auch Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung.
Spätestens seit dem Auftauchen des Coronavirus und die Folgen dessen sollte doch eigentlich klar sein, wie wichtig Pflegepersonal ist. Und das ist ja keine neue Botschaft. Pflege muss besser bezahlt, die Arbeit erleichtert werden, damit dieser Beruf auch künftig attraktiv ist und bleibt. Nur vom grundsätzlichen Problembewusstsein bis hin zu neuen Regeln ist der Weg mitunter weit. Das kann man gerade wieder beobachten in Berlin im laufenden Tarifkonflikt zwischen Verdi und den beiden landeseigenen Kliniken Charité und Vivantes. Ab Montag wird gestreikt. Die Einzelheiten dazu von Christoph Reinhardt aus unserer landespolitischen Redaktion.
Anja Vogt arbeitet auf der Intensivstation. Als sie vor 12 Jahren anfing im Vivantes Klinikum Neukölln, seien die Bedingungen noch super toll gewesen, sagt sie. 2 Patienten hatte jede Pflegekraft zu versorgen. Heute sind es 3 bis 4, berichtet sie. Jahrelang habe Reden nichts gebracht. Nach Corona sei die Streikbereitschaft so hoch wie noch nie.
Meine Kollegen sind über sich hinausgegangen und haben eigentlich erwartet, dass jetzt für sie was passiert.
Im Mai hatte Verhandlungsführerin Maike Jäger die beiden landeseigenen Kliniken Vivantes und Charité ein Ultimatum gesetzt. Einen Entlastungstarifvertrag innerhalb von 100 Tagen, sonst Streik. Die Frist läuft Freitag ab. Vivantes hatte einen solchen Tarifvertrag schon aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Lediglich die Charité habe Ideen vorgelegt, wie man die Beschäftigten flexibler als bisher einsetzen kann, berichtet Jäger.
Das ist natürlich nicht das, was wir uns unter Entlastung vorstellen. Insofern war der Ärger groß bei den Kollegen.
Auch wegen der ungleichen Bezahlung. Jenny Lange arbeitet im Klinikum Spandau im Bistro, aber nicht direkt für Vivantes, sondern über ein Tochterunternehmen. Auch sie will streiken.
Weil es einfach nicht sein kann, dass ich zum Beispiel in meinem Bereich Kollegen habe, die 800 Euro mehr im Monat bekommen, obwohl sie die gleiche harte Arbeit tun wie ich. Es ist einfach unfair. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin, nur weil ich die nächste Möglichkeit hatte, vor der Ausgliederung bei Vivantes schon arbeiten zu können.
Für die Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes TVÖD sieht Vivantes keinen Spielraum. Wenn die eigenen Tochterunternehmen plötzlich mehr bezahlen müssten, rechnet die Unternehmenssprecherin vor, entfalle ihre Geschäftsgrundlage. Andere Dienstleister auf dem Markt seien dann billiger, sodass die landeseigenen Kliniken den Anbieter wechseln müssten und am Ende ihre eigenen Tochterunternehmen zu liquidieren hätten. Auch der Entlastungstarifvertrag sei für Vivantes nicht tragbar, denn mit festen Quoten könne man aufgrund des derzeitigen Arbeitskräftemangels nicht mehr so viele Patienten versorgen. Die Folge: hunderte Klinikbetten weniger, Entlassungen bei Ärzten und anderem nicht pflegenden Personal und ein Millionendefizit. Ein Schreckgespenst wiegelt die Gewerkschaft ab und verweist auf das Vorbild der Uniklinik Mainz. Krankenpfleger Sebastian Tensing hat dort einen vergleichbaren Tarifvertrag erkämpft. Das Modell berücksichtigt Finanzierungsprobleme mit einer Stufenlösung, aber gefragt sei vor allem die Politik.
Die Politik macht seit Jahrzehnten Flickschusterei. Substanziell kommt am Ende nichts raus und das wird nur funktionieren, wenn wir weiterhin vor Ort in den Betrieben den Druck so weit erhöhen.
An diesem Donnerstag demonstriert Verdi vorm Abgeordnetenhaus. Am Montag beginnt der Warnstreik. Die Gewerkschaft rechnet mit mehreren hundert Streikenden.
Der Ausstieg aus der Kohle ist ja in Deutschland beschlossene Sache. Spätestens 2038 soll Schluss sein mit Abbau und Verstromung. Betroffen dann auch die Lausitz. In jüngster Zeit wurde auch schon mehrfach laut darüber nachgedacht, ob man diesen Ausstieg nicht vorziehen sollte, um Klimaziele zu erreichen. Überlegungen, die in der Lausitz sicher nicht allzu gut ankommen. Und das weiß auch der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz. Er war nämlich in Cottbus auf Wahlkampftour. RBB-Reporterin Iris Wußmann war dabei.
Mit Transparenten und dem Modell eines CO2-freien Innovationskraftwerkes Jenschwalde haben sich junge Kraftwerker vor der Cottbuser Stadthalle postiert. Sie wollen zeigen, wir machen uns einen Kopf um unsere Zukunft, brauchen dafür aber auch verlässliche Aussagen. So Alexander Keil von der Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Weil das Datum 2030 jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt. Und da machen wir uns natürlich Sorgen, weil da natürlich keine Zeit mehr für eine Transformation ist. Und hier gehen sehr viele Industriearbeitsplätze verloren.
Wir brauchen Zeit. Damit etwas Neues entstehen kann, macht auch Ute Liebsch, Cottbuser Bezirkschefin der IGBCE, klar. Sie hat Olaf Scholz schon letztes Jahr als den Mann mit dem Geld eingeladen. Dass er mittlerweile SPD-Kanzlerkandidat ist, für sie umso besser. Denn wichtig ist,
dass Gesetze nach einer Bundestagswahl auch halten müssen, dass wir eine zuverlässige Politik brauchen. Und im günstigsten Fall er auch mit dabei ist, um diese Politik auch weiter umzusetzen.
Olaf Scholz macht schnell deutlich, es muss Perspektiven und Geld für die Lausitz geben. Für ihn ist ein schnelleres Raus aus der Kohle undenkbar. Das sei überhaupt eine völlig falsche Diskussion. Alle Energie müsse jetzt in die Frage investiert werden, wie der immense Strombedarf künftig gedeckt werden soll.
Allein die Chemieindustrie wird um die Mitte dieses Jahrhunderts 2050 so viel Strom verbrauchen wie ganz Deutschland heute. Und das wird natürlich vor allem Strom sein, der erzeugt wird mit Windkraft auf hoher See, mit Windkraft an Land, mit Solarenergie. Wasserstoff wird in dieser Welt eine Rolle spielen. Und das ist die große Chance, gerade der Region, die auch bisher etwas damit zu tun haben.
Neue Jobs also in den neuen Energien und im Netzausbau. Nicht schlecht, aber so Laskac Marek, Betriebsrat des LEAG Industrieparks Schwarze Pumpe.
Ich hätte mir gewünscht, dass er an der einen oder anderen Stelle deutlich konkreter wird. Anscheinend kann er das nicht. Oder es gibt keine konkreten Konzepte, die es ihm ermöglichen, genau darüber zu sprechen. Er kommt zumindest sehr ehrlich rüber. Ich würde seinem Wort schon Glauben schenken, ja.
Zumindest das CO2-freie Innovationskraftwerk in Jenschwalde ist dem SPD-Kanzlerkandidaten nicht erst seit heute ein Begriff. Gleich im nächsten Jahr müssten dafür die Entscheidungen getroffen werden, wenn es denn dann nach ihm geht.
Das war der Bericht von Iris Wußmann und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.